Don't worry, be happy. Das ist unser Thema heute Morgen. Und es ist sehr aktuell, auch sehr persönlich für mich und meine Familie. Gott prüft uns ja immer in dem, was wir predigen, gell? Wir hatten letzte Woche so eine der Wochen oder einen der Tage. Jennifer hatte Hexenschuss, ist platt gelegen. Auf dem Frauentag, während alle gegessen haben, ist sie am Boden gelegen. Und auf der Fahrt dorthin ist unser Auto eingegangen. Ich weiß noch nicht, wie das werden wird. Ich weiß nur, dass es teuer wird. Haben sie nicht zurückbekommen. Werden wir die Rechnung zahlen können? Was ist, wenn das Auto am Ende ist? Was dann? Wir haben nicht genug auf der Kante wahrscheinlich, um uns ein neues zu kaufen. Und dann die Bahn hat natürlich wieder gestreikt, wie jedes Mal, wenn ich fahren will. Das ist so ein Muster. Also bin ich wieder mit dem Mietwagen gekommen, was wieder teurer ist, was unser Familienbudget auch wieder mehr belastet. Und die ganze Situation mit unserem geplanten Umzug, und da hängen so 10.000 Sachen dran und kann so richtig rattern. Ne? Ist es richtig oder falsch, die Entscheidung? Stelle ich den Dienst oder die Gemeinde vor meine Familie? Wie wird es den Kindern gehen in der Schule? Wird das alles klappen oder werden die Kinder die Entscheidung, meine Entscheidung dafür bezahlen müssen und die Last tragen? Ich hoffe nicht. Und alle Dinge, die wir nicht wissen, was ist, wenn mein Papa zusammenkracht in 2 Monaten, war es dann eine blöde Entscheidung? Oder was ist, wenn wir den Schritt nicht tun, wird dann die Gemeinde drunter leiden, die wir natürlich auch sehr lieben. Und 10.000 Dinge, die einem so im Kopf rumgehen. Und wir wissen es erst im Nachhinein, wenn wir zurückschauen, ob die Entscheidungen gut waren oder nicht. Kierkegaard hat gesagt, wir leben nach vorwärts, oder das Leben wird nach vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das ist oft so in unserem Leben. Und wie ihr alle wisst, am Donnerstag steht die wahrscheinlich schwierigste Beerdigung an, die ich je gemacht habe. Hat sich auch genauso geschockt wie ich zu hören, dass die Julia heimgegangen ist. Und wenn liebe Geschwister trauern, die einem so nah sind. Meine, was sagt man Eltern, die ihre Kinder begraben müssen? Das wünscht man niemandem. Don't worry, be happy. Das ist eine Zumutung, oder? Und wir gehen auch natürlich insgesamt als Gesellschaft auch durch eine einfache Zeit. Es ist noch immer Krieg in der Ukraine. 10% Teuerung oder mehr, Energiekrise. Wir haben uns das Wohnen leisten können. Und ganz abgesehen von den Dingen, die uns persönlich zustoßen können oder unseren Lieben zustoßen können, Krankheit, Einsamkeit, Demenz, Isolation, Ablehnung. Wird es meine Firma überleben? Was, wenn der Job weg ist? 10.000 Dinge. Wie wird es mit der Rente sein? Deutsche Rentenversicherung verspricht mir irgendwie so in der Höhe von 500 Euro in 15 Jahren, wenn es dann soweit ist. Werde ich fit sein? Werde ich arbeiten können bis ins Alter? Ja, das sind alles Dinge, die man nicht weiß. Werden die Kinder den richtigen Weg finden? Vielleicht eine Herausforderung in der Ehe. Für die Schüler vielleicht ist es Prüfungsstress, Schulstress. Werde ich die Prüfung schaffen können? Und dann dieser ganze normale Teenager-Beziehungsstress, Beziehungsdramen. Ich meine, es gibt zehntausende Dinge, über die wir uns Sorgen machen können, auch als Gemeinde. Ich meine, die Preissteigerungen treffen uns genauso als Gemeinde. Wir haben uns das Gebäude leisten können in ein paar Jahren. Und Wir gehen ja nicht gerade durch eine einfache Zeit als Gemeinde. Ein paar liebe Geschwister haben uns verlassen, was Neues aufgemacht, noch ein paar andere mitgenommen. Was, wenn noch mehr gehen? Vielleicht meine Freunde oder Freunde meiner Kinder. Was, wenn noch mehr Spaltung? Wenn wir neue Leiter finden. 10.000 Dinge. Don't worry, be happy. Ich meine, das stimmt, oder? Wenn wir uns keine Sorgen machen, dann wären wir glücklicher, oder? Ich habe das in Afrika beobachten können. Leute, die eigentlich nichts haben. Tagelöhner, die von einem Tag zum nächsten. Die machen sich keine Sorgen. Die können scheinbar so in den Tag reinleben. Wie geht's euch damit? Fällt euch das leicht? Ich glaube, es ist nicht einfach, besonders in unserer Kultur. Ich glaube, wir deutschsprachigen Länder, wir sind so die Sorgenweltmeister wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch die Versicherungsweltmeister. Wir haben ein extremes Sicherheitsdenken, Sicherheitskultur. Deswegen gehen auch viel weniger in die Mission als bei den Amis zum Beispiel, die da viel risikobereiter sind. Ja, ich denke, kulturell gesehen sind wir so Control Freaks. Wir wollen alles im Griff haben, alles unter Kontrolle haben, alles durchgeplant haben. Und für lange Zeit hat das für viele zumindest scheinbar ganz gut geklappt. Aber so in den letzten Jahren scheinen sich die Zeiten zu ändern. Die Dinge mehr außer Kontrolle zu geraten. Wir hatten die Corona-Krise, Gesundheitskrise, Wirtschafts- und Finanzkrise. Wir haben super kompetente Politiker zurzeit. Das Rentensystem kracht, das Gesundheitssystem, Schulsystem, demokratische System mit den Grundrechten. Ehen krachen. Kinder geraten außer Kontrolle, wenn man den Lehrern zuhört. Das internationale System, die internationale Ordnung gerät ins Wanken. Und wir mögen das nicht, oder? Wir mögen Kontrollverlust nicht. Und die Reaktion auf Kontrollverlust und Ungewissheit ist Sorgen. Wir uns Sorgen machen. Wir merken, dass wir die Dinge nicht unter Kontrolle haben. Und das ist so. Das ist eigentlich gut, das ist Wahrheitstherapie, wenn uns das auffällt. Weil die Wahrheit ist schlicht und einfach, ganz, ganz viele Dinge, die wichtigsten Dinge wahrscheinlich, haben wir nicht unter unserer Kontrolle. Wir können alle morgen umfallen und tot sein, das hat keiner unter Kontrolle. Das kann keiner planen. Wir wissen nicht mal, ob wir morgen leben werden. Und Jesus sagt, mit deiner Sorge kannst du deiner Lebenszeit nicht mal ein Stückchen hinzufügen. Don't worry, be happy. Wir leben in einem Meer von Unsicherheiten. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Und eigentlich, wenn wir es geistig betrachten, sind Sorgen die Folge einer falschen Ausrichtung unseres Lebens. Nämlich wir schauen auf unsere Umstände, wir schauen auf uns selbst, wir schauen auf irdische Dinge, auf weltliche Dinge. Aber wir Christen, wir kennen den, der alles, was existiert, in Existenz gesprochen hat. Der das ganze Universum in seiner Hand hält. Wir kennen den allmächtigen Gott, der auf dem Thron dieses Universums sitzt. Er hat die Kontrolle. Wir nicht. Aber er hat die Kontrolle. Und unser Text heute, wenn wir unseren Text schauen, lass uns hören, was er uns sagt. Lass uns ihn lesen. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir haben hier ein Gebot des Herrn. durch den Paulus. Ein Gebot, das um den Kontrast vielleicht zwischen den extremsten Worten, die wir in unserer deutschen Sprache haben, kreist. Na, nichts ist das ausschließendste Wort, was es gibt. Wenn er sagt, sorgt euch um nichts, dann bleibt eigentlich nichts mehr über. Nicht eine Sache, über die wir uns Sorgen machen dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir das Wort alles. Das ist das einschließendste Wort, was wir in unserer Sprache haben. Wenn er sagt, in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Oder wenn er in 1. Thessalonicher 5 sagt, freut euch alle Zeit. Und Freude ist ein, oder Sorge ist ein Freudenkiller. Oder wenn es im Vers 17 dann dort heißt, betet unablässig. Das ist sehr einschließend. In allem. Das heißt, es gibt nichts, wofür wir nicht beten. Wir beten immer für alles. Hoffentlich ist das so bei euch. Und zwar mit einer zuversichtlichen, vertrauensvollen Haltung. Mit Danksagung steht hier. Also wir sind dankbar dafür, dass er uns hört. Wir sind dankbar, dass er uns liebt, dass er es gut mit uns meint, für seine Treue, für seine Versorgung. Für Römer 8, Vers 28, dass er denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Mit Zuversicht beten, so wie Jesus am Grab von Lazarus. Scheinbar unmögliche Situation. Der Typ liegt in seinem Grab, der ist schon am Verwesen. Da ist nichts mehr zu machen, menschlich gesehen. Und wir lesen in Johannes 11, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben. Aber so eine Sicherheit in dem Vater, so eine Sicherheit in der Kommunikation mit ihm, in der Beziehung, in dem Kennen, wer er ist und wie er ist. Und das ist die Medizin gegen unsere Sorgen, ist Beziehung. Sorgt euch um nichts, betet für alles. Sprecht mit ihm über alles und dankt ihm für seine Güte dabei. Und wenn wir so ausgerichtet leben, dann lesen wir weiter im Vers 7, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren. Der Friede Gottes, der von Gott kommt, den du nicht produzieren kannst durch irgendwelche Psychotricks oder Meditation oder sonst irgendwas, der nicht an Umständen hängt, sondern einfach nur an ihm. Jesus ist unser Friede mit Gott. Er hat uns versöhnt mit dem Vater und er schenkt uns den Frieden von Gott. Und in einem gewissen Sinn ist das ein irrationaler Friede, ein unerklärbarer Friede, unabhängig von ihm. Ein Friede mitten im Sturm, wenn es drunter und drüber geht. Nicht ein Friede, der kommt, wenn die Probleme gelöst sind, worüber wir uns Sorgen machen. Oder wenn Gott unser Gebet mit Ja beantwortet. Und ihr wisst, Gott hört jedes Gebet. Und manchmal sagt er Ja, manchmal sagt er Nein, manchmal sagt er noch nicht und manchmal sagt er gar nichts. Aber er hört jedes Gebet. Auch wenn Gott scheinbar schweigt. Können wir mit Jesus beten, Vater, ich weiß, dass du mich immer hörst. Er weiß, er sieht. Und wir haben diesen Frieden, der den Verstand oder der das Verstehen übersteigt, der keinen Sinn macht in unserem Denken. Unerklärlich ist unabhängig von ihm. Der wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also in dem Sinnen auf ihn, in diesem vertrauensvollen Schauen auf ihn, mit Danksagung, da kommt dieser Friede. Und wir haben das schon gesehen im Philipperbrief, unsere Freude ist in Christus. Paulus hat geschrieben, freut euch im Herrn alle Zeit. Wir haben gesehen, unsere Einheit ist in Christus und auch unser Friede ist in ihm, im Schauen auf Christus. Hast du das schon mal erlebt, den Frieden, der das Verstehen übersteigt, in Umständen, wo es keinen Sinn macht, menschlich gesehen Frieden zu haben? Ich habe es schon erlebt in Beziehungskrisen, Beziehungschaos, wo wir unser Baby verloren haben, inmitten von Tränen. Carina hat erzählt davon, bei ihrer OP oder vor ihrer OP, die nicht unriskant war. Sie hat gesagt, ich habe so einen unerklärlichen Frieden gespürt. Ich habe mich so getragen gefühlt von dem Herrn, seine Nähe erlebt. Hast du das schon erlebt? Ich habe schon erlebt. Aber ich erlebe es, ehrlich gesagt, immer wieder auch nicht. Und die Frage, die du und ich mir dann stellen müssen, ist, woran liegt's? Prägt es unser Leben, sorgt euch um nichts und betet um alles? Ein Ausleger hat geschrieben, meine natürliche Tendenz ist, ich sorge mich um alles und ich bete um nichts. Und ich kann mich damit auch ganz gut identifizieren. Das ist auch so meine natürliche Tendenz. Ich glaube, ich bin nicht von Natur aus ein geistlicher Mensch. So, meine natürliche Tendenz ist, die Dinge erstmal selber in meine Hand zu nehmen, oder? Gute deutsche Mentalität. Bob der Baumeister. Ja, wir schaffen das, oder? Ich weiß nicht, ob Bob ein Deutscher ist. Aber die Amis sind ja ähnlich gestrickt. Macher. Dinge selber in die Hand nehmen. Ende November letzten Jahres, als die österreichische Bahn mal gestreikt hat und ich dann nur mal bis München gekommen bin und dann mit dem Flixbus über Nacht nach Wien fahren musste, da bin ich irgendwann um 5:30 in der Früh aufgewacht, musste aussteigen und habe meinen Rucksack liegen lassen im Flixbus mit Laptop, mit meinem Pad, mit meinem Kalender, mit meinem ganzen organisierten Leben. Und was war das Erste, was ich getan habe? Ich bin auf die Knie gefallen und habe gebetet. Nein, ich habe den Kundendienst angerufen, die überhaupt nicht hilfreich sind, die sind dazu da, um Kunden abzuwimmeln, nicht um zu helfen. Also vergesst bitte nie was im Flixbus. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Braucht man gar nicht anrufen, ist völlig sinnlos. Die wimmeln nur ab. Verlustmeldung gemacht, sofort online und versucht alles in Bewegung zu setzen. Und dann, wo es alles nichts gebracht hat, was ich versucht habe, dann, okay, Herr. Mir bleibt nichts anderes über, ich lege es in deine Hände. Das ist nicht, was diese Verse hier meinen, okay? Ich habe es übrigens nicht wiederbekommen, mein Zeug. Du kriegst dann so eine Tracking-Nummer, wenn du dann deine Verlustmeldung machst, kannst nur online checken. Und 4 Monate lang ist da gestanden, es wurde etwas gefunden. Wir versuchen es abzugleichen, wir melden uns dann sofort bei Ihnen, irgend sowas in die Richtung, auf Englisch das Ganze. 4 Monate lang und seit ein paar Wochen steht, wir haben doch nichts gefunden. So, wahrscheinlich irgendwer in der Slowakei hops gehen lassen. Aber so ist es in dieser Welt. Aber scheinbar ist es eine Lektion, die ich immer und immer wieder lernen muss. Ich erinnere mich sehr eindrücklich an ein anderes Erlebnis. Ich war noch eigentlich ein jüngerer Christ damals und es war so kurz nach der Wende, wir haben so Hilfstransporte gemacht nach Rumänien für Geschwister dort. Und Freunde von mir, die waren unterwegs mit ein paar Bussen und ich war daheim und sie haben dann angerufen, hey, wir sind jetzt an der Grenze und die wollen noch irgendein Papier haben von der rumänischen Botschaft. Und ich glaube, es war ein Freitag, also die haben nur bis Mittag geschafft. Und sie haben gesagt, hey, kannst du anrufen, kannst du schauen, dass sie dir das faxen und sonst sitzen wir das ganze Wochenende hier fest. Und ich habe angerufen bei der Botschaft, die haben gesagt, ja, ja, wir machen das und natürlich ist nichts passiert. Stundenlang nichts passiert, wieder angerufen, ja, ja, wir machen, wieder nichts passiert und die Zeit ist davon gelaufen. Und ja, irgendwann habe ich wieder angerufen und die haben überhaupt nicht mehr abgehoben, weil sie gesehen haben, ich bin wieder am Telefon. Und ich habe dann so ein bisschen Terror gemacht, habe alle 2 Minuten angerufen, so für 1 Stunde oder 2 Stunden lang. Hat alles nichts gebracht und wir sind dann mit so ein paar Freunden zusammengesessen und dann hat eine Schwester gesagt, hey, lass uns doch beten. Da, gute Idee. Und wir haben gebetet, wir haben Amen gesagt und blut, das Fax war da. Und irgendwie muss Gott das immer wieder in mein Hirn hämmern. Mir passiert das viel zu oft, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Mir passiert das viel zu oft, statt dass ich zuerst zu ihm gehe und ihm es anvertraue und dann aus diesem Frieden heraus, aus der Beziehung heraus Schritte mache, dass ich losrenne aus meiner eigenen Kraft und wenn es nicht geht, okay, dann besinne ich mich und dann schaue ich auf, okay, ja. Ich muss ihm das oft bekennen, Gebetslosigkeit, weil ich so beschäftigt bin. Aber in dem Gschafteln liegt kein Friede drin und keine Freude, wenn es ein sorgenvolles Gschafteln ist. Und die Botschaft, die der Herr für uns heute hier hat, ist, sorgt euch nicht, sondern betet. Gebt es mir, sagt es mir. Es gibt so eine Geschichte und die alten Cepelaner kennen die sicher schon, von einem Typen, der dafür bekannt war, dass er sich immer viele Sorgen gemacht hat. Aber eines Tages begegnet er seinem Freund und er ist total happy und total gut drauf. Und er sagt, hey, was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Und er sagt, hey, es ist großartig. Ich habe jetzt jemanden angestellt, der sich die Sorgen für mich macht. Und sein Freund sagt, hey, das wow, klingt total cool, aber was kostet der denn? Was zahlst du denn dem? Sagt, ah, ist nicht ganz billig. Der verlangt 4.000 Euro im Monat. Ja, aber du verdienst ja nur 2.000. Ja, das ist seine Sorge. Und wir haben Jesus nicht angestellt, aber Jesus möchte unsere Sorge auf sich nehmen. Und wir haben einen Vers in 1. Petrus 5, Vers 6. Da steht das sogar, dass er sich für uns sorgt. Da steht, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wir demütigen uns, wenn wir bekennen, dass wir es nicht in der Hand haben, dass wir es nicht drauf haben, dass wir es alleine nicht schaffen und dass wir seine Hilfe brauchen. Wenn wir unser Herz zu ihm erheben in unserer Not oder in einem Mangel oder in Ungewissheit. Also demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wie? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, also weg von mir, auf ihn. Und dann steht hier, denn er ist besorgt für euch. Das ist dasselbe Wort wie im Vers 6 in unserem Text, wo er heißt, wo er sagt, seid um nichts besorgt. Er ist besorgt für euch. Wir werfen im Vertrauen unsere Sorgen genauso wie unsere Schuld auf ihn. Vertrauen Sie ihm an. Und er übernimmt unsere Sorge für uns. Denn er sorgt für uns. Er ist besorgt für uns. Das heißt auch, wir liegen ihm wirklich am Herzen, oder? Er ist unser Papa. Er liebt uns leidenschaftlich. Er will unser Bestes. So wie ihr Väter oder Mütter um eure Kinder besorgt seid und für sie sorgt. Jesus hat gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, also im Vergleich zu Gott, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr Gott? Wenn wir besorgt sind um unsere Kinder, wenn wir für sie sorgen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel für seine Kinder sorgen? Er ist der Prototyp. Wir sind Väter, weil er ein Vater ist. Epheser Brief spricht davon. Alle Vaterschaft stammt von ihm ab. In Matthäus 6, Stelle, die wir wahrscheinlich alle kennen, sagt Jesus uns: Ich sage euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, am Frühling da. Setzt euch mal raus, beobachtet das. Dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, so wie ihr es könnt. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wir sind im Wert. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Na, Sorgen werden unser Leben eher verkürzen, nicht verlängern. Und Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid im Vergleich zu Gott, für eure Kinder sorgt, wie viel mehr wird der Vater für euch sorgen? Da sagt er in Matthäus 6 weiter, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht mehr viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Gott wird für dich sorgen. Seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen, die die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Er weiß es. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Von ihm regiert zu sein, ihm zu gefallen. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Gott wird für dich sorgen. Wie sehr ist der Vater besorgt um dich? So sehr. Wie sehr liegst du ihm am Herzen? So sehr. Schau aufs Kreuz. In Römer 8 heißt es, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und Paulus schreibt diese Verse an uns nicht aus irgendeiner Hängematte in Hawaii. Wir machen gerade eine Regiepause, eine kurze. Wir machen ein Experiment. Gott schreibt uns Paulus schreibt uns diese Verse aus einem römischen Gefängnis. Er hat wahrscheinlich einige seiner Gebete mit Nein beantwortet bekommen oder noch nicht jetzt zumindest. Er ist eigentlich in verrückten Umständen. Und da ist ein Friede, der das Verstehen übersteigt. Er weiß nicht, ob er hingerichtet wird oder nicht. Er weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und da ist dieser Friede, der das Verstehen übersteigt. Selbst wenn du nicht verstehst, wie Gott das zum Guten verwenden kann. Selbst wenn du nicht verstehst, wie ein guter Gott das zulassen kann. Der das Verstehen übersteigt. Und da kommt Glaube ins Spiel. Glaube an seine Güte, an seine prinzipielle Liebe für uns. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder, heißt es in Römer 8 weiter, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wie gesagt, er ist unser Vater. In Epheser 3 steht das. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Und dann betet Paulus, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also so eine enge Beziehung, dass es mit Wohnen ausgedrückt wird. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, seiner Liebe. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Also auch wieder so ein Superlativ. Wir können seine Liebe nicht begreifen. Das kennen wir auf dieser Welt nicht. Es gibt keine irdische Liebe, die so stark ist wie seine. Keiner liebt dich so wie er. Die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Gegründet sein in dieser Liebe. Die beschützt unser Herz in schwierigen Zeiten. Es gibt einen Bericht von einem Missionar, der in Pakistan evangelisiert hat, und das hat den Leuten dort natürlich nicht gepasst. Und sie haben ihn in ein Kellerloch geschmissen und haben ihn da verhungern lassen. Und später haben Geschwister seine Überreste gefunden und er hatte was eingraviert in die Wand, nämlich ein Kreuz. Und darüber hat er geschrieben, die Höhe und darunter die Tiefe und die Breite und die Länge. Das ist Gottes Liebe für dich. Und diese Liebe trägt dich in Zeiten, wo du nichts anderes verstehst und wo es menschlich gesehen keinen Sinn macht, Frieden zu haben. Schau, Gott liebt dich, nicht nur theoretisch, sondern ganz aufopfernd, praktisch, hingebend, kostspielig, mit einer Liebe, die freigebig ist, die niemand anderer hat. Und schau in allen Situationen deines Lebens oder auch unseres Gemeindelebens, lass uns auf ihn schauen, lass uns aufs Kreuz schauen, auf ihn, der uns liebt. Und lass uns wissen, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wird er uns nicht mit ihm auch alles geben. Also warum sorgt ihr euch, ihr Kleingläubigen? Ich sage das zu mir selber. Lass uns bekennen, ich habe nicht die Kontrolle, ich habe es nicht drauf, aber du, Herr. Und deswegen halte ich an dir fest. Und ich erzähle dir, was mich bedrückt. Und ich werfe meine Sorge auf dich, genauso wie ich meine Schuld auf dich geworfen habe. Ich vertraue mich dir an. Und ich weiß, ich kann ihm vertrauen. Erstens, weil er ein Versorger ist, der fähig ist. Er ist der allmächtige Gott. Er ist fähig, mich zu versorgen, wie die Blumen am Felde und wie die Vögel. Und zweitens darf ich wissen, ich bin wertvoll für ihn. Seid ihr nicht viel wertvoller als diese, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Wie wertvoll, er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und drittens hat Jesus uns gesagt, der Vater weiß, was ihr benötigt. Er weiß es, er kennt deine Situation, er kennt deine Not. Er weiß es, er versteht. Und viertens, du darfst wissen, er liebt dich. Er ist besorgt um mich, ganz persönlich. Und so werfe ich meine Sorgen von mir weg auf ihn und danke ihm für seine Güte und ruhe in dem, wer er ist und wie er ist, nämlich der gütige, allmächtige Gott. Und das stillt den Sturm in unserem Herzen. Wir singen dieses Lied, nichts muss ich fürchten, solange ich weiß, dass der König der Könige nah bei mir bleibt. Und wenn ich das weiß, das Resultat von Vertrauen ist dieser Friede, der das Verstehen übersteigt. Ein Friede mitten im Chaos. Und das ist ein Zeugnis für Menschen, die ihn nicht kennen. Weil wir alle gehen durch dieselben Dinge, ja, ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Wir alle leben in derselben verrückten Zeit, in derselben Gesellschaft. Wir alle sind mit Leid und Tod konfrontiert, mit Verlust, mit Ungewissheit. Und in der Gesellschaft, wo alle sich Sorgen machen, wenn da eine Gruppe von Menschen ist, die einen Frieden hat, der das Verstehen übersteigt, dann ist es ein Zeugnis. Wenn sie dann auch noch Einheit und Freude haben dabei, dann werden die Leute nachfragen, hey, was ist bei euch oder bei dir anders? Dann können wir ihnen von Jesus erzählen. Wir leben in einer spannenden Zeit, herausfordernd, aber spannend. Wisst ihr, unsere Krisen sind immer Gottes Gelegenheiten. Und wenn es uns herausfordert, ist es eine Gelegenheit für ihn zu wirken. Und ich glaube, der Herr ruft uns zu sich, zu größerem Vertrauen. Ich habe den Eindruck, das ist, was Gott zu mir spricht, zumindest in diesem Jahr. Und er fordert uns zu einem Perspektivenwechsel auf, von unserem natürlichen, sorgt euch um alles und betet für nichts, zu betet für alles und sorgt euch um nichts. In unseren persönlichen Umständen und Herausforderungen, aber auch als Gemeinde. Wir sind seine Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde. Er hat sein Leben gegeben für seine Gemeinde. Er ist besorgt für uns. Wir können ihm vertrauen. Also lasst uns auf ihn schauen, lasst uns ihm vertrauen. Lasst uns beten, lasst uns ruhen in seiner Liebe. Lasst uns ihn wieder ganz neu in unserem Blick haben. Wir brauchen nicht alle Antworten in unserem Leben. Die Warum-Frage wird uns oft nicht beantwortet. Wir brauchen nicht alle Antworten, wir brauchen Jesus. Wir brauchen mehr von ihm. Er ist die Antwort. Ich möchte abschließen mit einem kleinen Zeugnis von meiner letzten Heimfahrt. Da hat die Deutsche Bahn gestreikt und ich bin nicht heimgekommen, zumindest nicht an dem Tag, an dem ich reisen wollte. Und ich habe dann so eine Mitfahr-App gecheckt. Also erstmal war ich natürlich sauer und ja, habe mich darauf gefreut, meine Familie zu sehen und dann habe ich eine Mitfahr-App gecheckt und habe gesehen, dass ein Bekannter von mir, der auf die Straße evangelisieren geht mit uns immer wieder in Österreich, der hat eine Fahrt gepostet gehabt von Ludwigshafen nach Hause. Und er hat sogar auf mich gewartet, weil wir noch, er hat noch einen Termin, Sonntagabend, er hat sogar noch 2 Stunden länger gewartet. Und dann ist ein iranischer Student, ein junger Iraner, ist mit uns gefahren und dann ist in, ich glaube in Nürnberg ist noch ein junges Mädel, die ist dann nach Wien weitergefahren mit uns und wir hatten so gute Gespräche mit denen. Die waren so offen und wir konnten ihnen von Jesus erzählen und wir konnten mit beiden von ihnen beten. Und ich habe sogar am Montag dann zu der Beerdigung des Schwiegervaters meines Bruders geschafft, wo ich eigentlich sein wollte. Und das hätte ich knapp versäumt, wenn ich mit dem Zug gefahren wäre. Und ich habe das Geld für die Fahrkarte zurückbekommen. Und es war ein Abenteuer mit dem Herrn. Und am Ende war alles gut. Und so ist unser Herr. Er hatte eine himmlische Verabredung für uns. Er hatte die Kontrolle in unserem Chaos. Wir können ihm vertrauen. Amen. Lass uns das tun. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Papa, danke, dass du sorgst für uns, dass du besorgt bist um uns, dass wir dir wichtig sind und wertvoll sind. Und Herr, du kennst uns eh, du kennst eh unsere Schwachheit und unsere natürlichen Tendenzen. Und Vater, ich möchte beten, wie die Jünger gebetet haben, stärke unseren Glauben, hilf unseren Unglauben, hilf uns dir zu vertrauen. Zieh uns nah zu dir und lass uns immer zuerst an dich denken. Und ich danke dir auch, Vater, wenn wir wieder mal versagen und auf die Nase fallen und dich vergessen und in unserem Unfrieden losrennen und geschafteln, Herr, dass wir, wenn wir auf die Nase fallen, wieder aufstehen dürfen und aufs Kreuz schauen dürfen und dir das auch bringen dürfen und wieder neu anfangen dürfen. Danke, dass deine Barmherzigkeit neu ist, jeden Morgen. Danke, dass du so großherzig bist und so freigebig und so gütig. Wir wollen unser Leben in deine Hände legen, Herr. Wir wollen dir vertrauen. Amen.